Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Schaut euch mal die reichen Menschen auf dieser Welt an und die großen Konzerne und deren CO2-Verbrauch, deren Anteil an der Klimakrise. So ruft es in etwa Oxfam der Klimakonferenz zu und rechnet vor, dass alleine ein paar superreiche Menschen, 125 Milliardäre, so viel CO2 zusammen verbrauchen wie ganze Länder. Diese CO2-Fußabdrücke, die natürlich nicht beim Fuß gehen, sondern eher beim Yachtschippern oder Hubschrauberfliegen und natürlich vor allem beim schädlichen Investieren produziert werden. Das passt thematisch eigentlich sehr gut zu dieser 27. Weltklimakonferenz, diesmal in Ägypten. Denn es geht dort, neben der Frage, um die es immer geht, was tun gegen die Krise, geht es eben auch darum, wer zahlt für die Krise. Helfen die starken Länder den Schwächeren? Tun die Verursacher etwas, um den Leidtragenden zu helfen? Georg Ehring hat all das und mehr für uns im Blick für Deutschlandradio schon seit langem, Beobachter dieser Weltklimakonferenzen. Hallo.
Hallo.
Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat eine Idee dorthin getragen, und zwar andere zusammenzubringen in einem Klimaclub. Was soll der Klimaclub bringen? Was will Olaf Scholz mit diesem Club erreichen?
Er will Ausgleich erreichen für Nachteile durch klimafreundliche Produktion in Ländern, die beim Klimaschutz vorangehen. Ich nehme mal ein Beispiel, Stahlproduktion. Da gibt es neue Verfahren, die arbeiten mit Strom statt mit Kohle, sorgen dafür für eine wesentlich bessere Klimabilanz. Aber dieses Verfahren ist sehr viel teurer. Und das Verfahren, wenn das vorgeschrieben würde, zum Beispiel bei uns in Deutschland oder durch sehr hohe CO2-Preise sozusagen zwangsläufig würde, dann befürchtet man, dass die Stahlindustrie einfach zumacht und in billigeren Ländern produziert. Das wäre natürlich dann nicht im Sinne des Klimaschutzes. Also die Idee, Ausgleich durch Sonderzölle, durch Importzölle für klimaschädliche Produkte in einem Klimaclub begünstigen sich die Staaten gegenseitig, versorgen sich mit Vorrang und verteuern klimaschädliche Importe. Die Idee ist schon alt, die stammt vom US-Ökonom William Nordhaus, und Scholz hat es auch schon aufgegriffen, als er Finanzminister war, und er wirbt auch hier in Sharm el-Sheikh dafür, bekommt Sympathien, hat sich auch bei den G7 schon mit dieser Idee durchgesetzt, und er will das jetzt in diesem Jahr ins Leben rufen.
Wie schätzen Sie es ein? Sie haben gesagt, das ist eben keine neue Idee. Kann das funktionieren oder droht das zu einer Idee zu werden, die wir irgendwann wieder vergessen haben, bis sie wieder jemand hervorholt?
Die Idee kann in der Theorie durchaus funktionieren. In der Praxis gibt es ein ganz großes Problem. Sonderzölle brauchen eine gute Begründung, und Sonderzölle sind Sprengstoff im internationalen Handel. Und deswegen ist Scholz da auch sehr vorsichtig. Der erste Schritt wäre eine Bewertung der Klimaschutzmaßnahmen verschiedener Staaten. Man möchte diese Sonderzölle lieber vermeiden und Standards anderswo in Konkurrenzländern anheben, dass die gar nicht mehr klimaschädlicher sind. Denn den Sprengstoff sieht Scholz durchaus. Hören wir mal, was er dazu sagt.
Und damit ist auch deutlich, dass das ein Club ist, der jetzt nicht als allererstes damit beginnt, Zölle vorzuschlagen, sondern der zunächst mal damit beginnt, möglich zu machen, dass wir unsere unterschiedlichen, aber gleichgerichteten Anstrengungen miteinander vergleichen können, sodass wir es vermeiden, dass statt das Klima zu schützen, ein großer Zoll Auseinandersetzung die Realität der nächsten Jahre ausmachen wird. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass genau das gelingen wird.
Okay, das klingt bei Olaf Scholz vielleicht auch der Rhetorik geschuldet ein bisschen nach dem, wir wollen erstmal darüber reden, ob wir dann was tun. Man will ja auf jeden Fall was tun in Sachen reiche Länder und ja auch Verursacherländer und der Frage, wie helfen die den anderen. Da hat auch Olaf Scholz, man kann sagen, wie viele deutsche Regierungen in den letzten Jahren, ja auch Zusagen im Gepäck. Kritiker sagen dann immer, es bleibt zu oft bei Zusagen, die wir dann immer wieder haben. Wie ist es diesmal? Steht da sozusagen was Neues auf seiner Rechnung oder sind es schon Dinge, die eh schon versprochen sind, nur noch nicht umgesetzt?
Ja, da muss man in der Tat genau hinschauen. Gelder für Förderung der Biodiversität werden zum Beispiel aus Klimafonds finanziert, und da liegt die Gefahr einer Doppelzählung schon sehr nah. Aber es gibt auch neue Punkte. Zum Beispiel ist neu 1 Milliarde Euro mehr für den Waldschutz. Das ist eine Verdoppelung der Mittel. Und besonders wichtig ist die Zusage 170 Millionen Euro für eine Art Versicherung bei Schäden und Verlusten in Entwicklungsländern. Das Thema Schäden und Verluste in Entwicklungsländern ist hier zum ersten Mal bei der Klimakonferenz offiziell auf der Tagesordnung, nachdem die Entwicklungsländer das 10 Jahre lang gefordert haben und die Industrieländer sich geweigert haben. Und Deutschland prescht hier mit einer Versicherungslösung vor, die dann bei besonders schweren Klimakatastrophen zahlen kann. Die Klimakonferenz selber will darüber erst mal wieder 2 Jahre lang verhandeln und Klimaaktivisten sagen, das ist zu lang, das Geld sei jetzt erforderlich. Und da ist die deutsche Position eine Sache, die durchaus Fortschritte bringt, zusammen mit Dänemark und Schottland, die vorher schon Zahlungen zugesagt haben.
In dem Punkt steckt ja auch drin, dass viele Dinge eben auch nur gehen, wenn man das irgendwie gemeinsam macht. Das ist beim gesamten Thema Klimaschutz natürlich so. Das war aber bisher ja schon immer schwierig bei diesen Weltklimakonferenzen. Jetzt ist natürlich die Situation nochmal eine viel problematischere. Wir haben einen Krieg Russlands gegen die Ukraine. Wir haben ein schwieriges Verhältnis zu China. Xi Jinping bleibt selber zu Hause, schickt nur Ersatz. Macht das alles gerade das Vorankommen nochmal schwieriger?
Ja, das belastet ziemlich und wir sehen bisher gerade beim Bereich, wo es besonders drauf ankommt, nämlich bei der Verringerung des CO2-Ausstoßes, keine Fortschritte. Da braucht der Klimaschutz wirklich Gemeinsamkeit. Wenn die CO2-Emissionen bis zum Anfang des nächsten Jahrzehnts in etwa halbiert werden sollen gegenüber dem Stand von 2020, dann würde das jedes Jahr eine Senkung um etwa 7% bedeuten und die ist in den vergangenen 2 Jahren, hat die nicht stattgefunden. Da ist eine Absprache insbesondere zwischen den USA und China wichtig und dieser Gesprächsfaden ist abgerissen. China hält sich zurück, Staatschef Xi Jinping kommt auch erst gar nicht zum Klimagipfel. Indien hält sich derzeit auch zurück und deswegen geraten wir bei diesem wichtigen Bereich immer mehr in den Hintergrund.
Eine ganz kurze Frage noch zu einem Thema, das eben scheinbar nicht zur Klimakonferenz gehört, aber eben auf dieser Klimakonferenz Aufmerksamkeit bekommt. Man kann da ja auch manchmal auf vergessene oder verdrängte Probleme des Gastgeberlandes nochmal schauen. Und in Ägypten ist das eben zum Beispiel die Lage der Menschenrechte. Da sitzt in Ägypten der Aktivist Abdel Fattah in Haft. Das ist eine wichtige Person damals des arabischen Frühlings gewesen. Der ist jetzt in den Hungerstreik getreten, um im Prinzip nochmal darauf aufmerksam zu machen. Natürlich auch jetzt, wo die Aufmerksamkeit da ist. Hat das denn was in Bewegung gebracht?
Ja, ich habe den Eindruck, dass die ägyptische Regierung da durchaus unter Druck steht. Die ägyptische Regierung geht ja immer sehr hart gegen Proteste vor. Der Umstand, dass die Konferenz hier in Sharm el-Sheikh ist und nicht etwa in Kairo oder im Zentrum von Ägypten, schirmt sie auch gegenüber der kritischen Öffentlichkeit ein Stück weit ab. Auch Olaf Scholz hat im Gespräch mit al-Sisi, mit dem Staatschef, die Freilassung gefordert. Ägyptens Regierung hat noch nicht reagiert, sie steht aber unter Druck.
Informationen von der Weltklimakonferenz Nummer 27. Georg Ehring war das. Vielen Dank.